Hat gerade eine Idee für eine sehr dumme Anmoderation, das machen wir jetzt nicht. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur Sendung mit den gelben Leuten, eurem faktenstärksten und liebsten Simpsons-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr hört meine Stimme, das ist die Stimme von Lukas Voll. Ich freue mich sehr, mit euch jetzt hier zu sein, und ich freue mich noch viel mehr, jetzt mit meinem fantastisch famosen Co-Moderator zu reden, nämlich mit Max Nikolas Maria von Und zu Nachtsheim. Hi Maxi.
Lukas, Lucky, mein Lucky, hallo, herzlich willkommen bei Ausgabe 8.
Ja.
Ausgabe 8 sind wir schon. So weit sind wir schon gekommen.
Wie schnell das ging.
Das irgendwie geht so einfach schnell mit den Poddies. Poddies ballern raus.
Ja. Und wir sind ja fast schon durch mit der ersten Staffel, ne?
Wir sind fast durch mit der ersten Staffel. Die erste Staffel wird nämlich, wie ich eben erfahren habe, an deinem Geburtstag enden mit der nächsten Ausgabe, die letzte Folge, in der wir über die Bonestorm-Folge reden werden. Mhm. Am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, schicken wir euch, das wird ein schönes, aber auch ein trauriges Weihnachten für euch, weil wir natürlich dann einfach erstmal für ein paar Monate verschwinden aus euren Ohren mit unserem Dings. Und eine Woche vor endet auch noch unser Mando-Talk. Also es ist wirklich, es wird eine ruhige Zeit für Luki und Maxi.
Ich wollte gerade sagen, 2021 wird eine Luki- und Max-lose Zeit. Zumindest so die ersten, ja, zwei Monate, würde ich sagen.
Ja, also tatsächlich mehr wird es nicht, aber ja, mal gucken. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass wir bei Mando Talk, wenn wir jetzt doch gerade so fleißig dabei sind, Rebels zu gucken, dass da nochmal irgendwie ein Special zu entsteht. Also da sehe ich was.
Da sehe ich tatsächlich auch was, da könnte echt was passieren. Und für die reinen gelben Leute-Hörer, also ihr habt es jetzt vielleicht schon mal gehört, wir wissen noch nicht genau, ob wir irgendwie Februar oder im März, irgendwann in dem Zeitraum, findet ihr dann, ich glaube, das kann man hier sagen, safe eine Staffel 2, weil wir haben schon hart Bock. Aber wir haben wenig Bock, dass sich das jetzt irgendwie so ermüdend wird, und deshalb machen wir mal schön. Also Januar ist safe, da wird nichts, da werdet ihr mich nicht hören. Meine Stimme wird versiegelt bleiben. Schweige.
Können wir wieder so zu meinem Geburtstag kommen? Also mit Lukis Geburtstag können wir quasi auf. Mit meinem Geburtstag kommen wir dann wieder. Ich habe ja Ende Februar, am 27. Februar.
Ey, das finde ich nur schön. Lasst es bitte so machen.
So irgendwann um den Dreh werden wir wahrscheinlich uns wiedersehen, ihr kleinen Süßmolche.
Ja.
Aber wir sind ja noch da. Wir sind ja noch da. Und wir haben ja noch ein bisschen was zu erzählen, denn es ist weihnachtet sehr. Und deswegen haben wir uns jetzt natürlich auch für die Weihnachtsfolgen, die zwei Stück, die jetzt in die Weihnachtszeit fallen, zwei Weihnachtsepisoden rausgesucht der Simpsons. Da gibt's ja auch allerhand.
Mhm.
Und heute gehen wir zu ganz, 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 ganz vorne an den Start. Heute reden wir nämlich über das weihnachtet sehr. Oder so ist der Titel der Folge.
Das weihnachtet
oder?
Schwer.
Das weihnachtet schwer, so rum. Das Weihnachtsspecial, das erste Weihnachtsspecial der Simpsons.
Genau.
Und
die erste Folge, die Simpsons je gesendet haben.
Ist das wirklich so in den USA gewesen?
Ja, ich habe mich da nochmal eingelesen, und das ist, also, das wäre fast eine eigene Podcast-Episode wert. So tief bin ich aber leider nicht drin. Die Geschichte, wann die Episoden zuerst und in welcher Reihenfolge die gesendet wurden, ist eine Geschichte voller Missverständnisse und voller Chaos. Ursprünglich sollte das nämlich nicht die erste Folge sein. Ursprünglich sollte es, ich finde es jetzt gerade nicht, na, der Babysitter ist loswerden. Aber die Animationen dieser Folge waren so schlecht, dass sie sich entschieden haben, eine andere Folge zu nehmen. Und weil es dann auch zeitlich in den Dezember 89 ging, hat man sich entschieden, mit dem Christmas Special zu starten, weil da die Animationen besser waren.
Mhm.
Aber, also deshalb, die hat auch, in der Codierung ist das praktisch nicht 101, weil das einfach nicht die erste Folge war, die geschrieben wurde.
Ja, das merkt man ja total.
Ja.
Das merkt man ja total. Und bei uns in Deutschland war ja auch die Aussendung oder die Sendung, die erste war ja eine ganz normale Familie, über die wir eigentlich auch mal reden wollten in dieser Staffel. Das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten machen oder in der übernächsten, keine Ahnung. Wir haben ja Zeit.
Gibt ja
noch ein paar Simpsons-Folgen. Aber das war so eine Folge, ich finde, jetzt sind wir schon direkt im Thema. Keine Ahnung, ob wir noch da einen großen Vortalk reinschrauben wollen oder nicht.
Nee, uns geht's gut, es hat geschneit, wir haben 1. Dezember, ist alles Megi. Wir haben leider keine...
Entschuldigung. Lukas Voll fasst einfach sehr schnell den Alltag zusammen. Ist immer noch Corona, fertig.
Aber, kleiner Downer, wir haben beide keinen Lego Star Wars Adventskalender mehr gekriegt, den wir ungefähr vor 20 Minuten kaufen wollten. Den gibt es nirgends
mehr. Das war wirklich einfach nur tragisch. Ja, auf jeden Fall ist es total interessant zu sehen, weil die erste Staffel und auch die zweite Staffel der Simpsons fühlen sich ja noch ganz anders an, als das, was dann später bei den Simpsons passiert und was dann eigentlich auch die Simpsons groß gemacht hat. Das hier ist zwar eine Phase, in der die Simpsons schon einen unfassbaren Hype haben, in der die Simpsons zu dem Zeitpunkt, als ich bin einfach 5, 6 Jahre alt, also, ja, wann lief die erste Folge in Deutschland? 91, 90?
6. Dezember 1991 beim zweiten deutschen Fernsehen.
Gut, ich war 7. Und ich wurde bald 8. Und
war eine spannende Zeit.
Spannende Zeit, einfach da, wo man auch. Aber ich weiß ja noch, wie ich das geguckt habe. Und ich weiß ja auch noch, dass ich da zum ersten Mal mit einem Witz richtig krass laut gelacht habe. Also so lange, dass ich wahrscheinlich die 10 Minuten danach einfach verpasst habe, weil ich auf den Witz gar nicht klar kam. Und das ist so krass, dass der Vibe der Simpsons aber ein ganz, 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 ganz anderer ist zu diesem Zeitpunkt. Und die Simpsons ganz anders funktionieren. Und diese Folge heute, die wir heute besprechen, ist Weihnachten schwer, ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie komisch, verschroben, eigensinnig die Simpsons
gestartet
die Simpsons funktionieren.
Ja.
Und wie die erste Staffel sich, wie die erste Staffel aussah, wie die erste Staffel sich angefühlt hat, wie Witze funktioniert haben, wie Witze auch gar nicht da waren, wie die Familie funktioniert hat, wie die Dialoge funktioniert haben. Und ich glaube, in dieser Folge geht's nur in zweiter Linie um die Story und die Analyse, weil die Referenzen hier noch ganz anders haben nicht bei weitem nicht die Gagdichte einer Springfield Film Festival. Aber es ist total spannend zu sehen, wenn wir jetzt gerade aus den großen Folgen kommen, wir haben ja ganz viele große Folgen besprochen, wie die Steinmetze, ne, wie das Filmfestival und so. Und jetzt geht man in diese Folge rein und diese Folge ist noch so komplett anders. Die hat eine ganz andere Form von Unschuld, bringt die mit sich. Aber auch eine ganz komische, andere Form von Härte, finde ich. Das ist ganz, ganz krass, wie sich Simpsons sich anfühlen. Wie empfindest du als jemand, der jünger ist, Folgen aus der ersten Staffel?
Ich muss ehrlich sagen, ich hänge gerade immer noch sehr an dem Fakt, der mir jetzt erst so ins Gesicht geschlagen ist, dass die Simpsons in Deutschland Release hatten, bevor ich geboren wurde. Also zwar nur 17 Tage vorher, aber trotzdem, Dezember 91, eine wichtige Zeit für Popkultur einfach. Wow. Die Größenfantasie hätte ich heute auch noch nicht mehr kommen sehen. Und ich muss sagen, die Staffeln haben für mich gar nicht so krass stattgefunden, weil ich glaube, auch selbst bei den ganzen ProSieben-Wiederholungen ist irgendwie dann doch immer mehr so, ich sag mal, alles ab Staffel 3 ging. Also als sich dann noch der Zeichenstil ändert. Ich habe die noch im Kopf gehabt. Ich weiß, es gibt die. Aber ich habe mich gestern tatsächlich, als ich mich vorbereitet habe hier, fast schon vor den Kopf gestoßen gefühlt von dem wirklich ganz anderen Vibe, den diese Folge hat. Von dem ganz anderen Setting auch von allem. Und finde das daher, das war sowas, ich habe gesagt, okay, ich glaube, wir können hier, also wenn wir über jeden Gag reden, sind wir in 10 Minuten durch, so wie wir es sonst machen. Aber da steckt unfassbar viel drin, wie die Stimmung ist und wie die Familie angelegt ist, im Unterschied zu den Folgen, ich sag mal, die halt wirklich, wo die großen Hits drin sind.
Ich glaube, in der Spannung, die Spannung der Folge heute liegt auch in der Analyse drumherum. So, wie funktioniert ein Homer im Jahre 91? Ne? Ja. Also wie funktioniert ein Homer Simpsons, der dann einfach ein paar Staffeln weiter eine ganz andere Wendung genommen hat. Gerade jetzt, wenn wir vergleich mal den Homer aus dem Springfielder Filmfestival mit dem Homer, den du jetzt heute in der Folge gesehen hast. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe die auch vorhin ja nochmal geguckt und war so, boah, ey, ich habe die schon so oft in meinem Leben gesehen, aber die hat so eine niederschmetternde Stimmung, diese Folge. Also die ist ja schon fast depressiv. Und das ist in der ersten Staffel ganz oft so. Auch eine ganz normale Familie ist eine Folge, die hat zwar so ein bisschen so, die hat so viel Tragik in sich. Und Homer und die ganze Familie, das ist ja auch die Folge, wo, also eine ganz normale Familie, nicht die Weihnachtsfolge, wo Marge zum Beispiel anfängt, so unfassbar viel zu trinken. Auf der Weihnachtsfeier und auf der Sommerfeier von Mr. Burns. Und ganz viele Dinge, die später der normale Simpsons-Humor wurden und die da irgendwie so das Ganze nur karikatiert haben und die ganz anders funktionieren und die Ernsthaftigkeit der Simpsons ganz woanders herrührt, das war ja noch ganz anders. Die Familie war viel tragischer, sie war viel zerfallener und auch ganz viele Figuren drumherum, das kriegt man in der ersten Staffel immer wieder mit, sind ganz anders angelegt. Ein Skinner ist relativ ähnlich wie der Skinner, den wir kennen, aber zum Beispiel ein Flanders funktioniert in der Folge ganz anders. Das Barney. Ist ganz, ganz interessant. Barney. Auch ein Barney funktioniert ganz anders. Aber da sind immer so Anleihen drin, wo du sagst, da erkennt man schon die Grundprinzipien der Figur, aber es ist auch ganz viel anders noch so.
Ich muss jetzt gerade tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das aus dem Kopf weißt, ich weiß gerade nicht, wie ich nach der Folge googeln konnte. Es gibt doch die Folge, wo Marge Bowling-Unterricht nimmt und eine Affäre hat. Die hatte ich damals auf Kassette mit Jacques. Ist sie auch in den frühen Staffeln? Ja, oder?
Ja. Und das ist auch so eine tragische Folge.
Ja, die ja auch wirklich teilweise echt traurig ist. Staffel 1, Folge 9, ja.
Heißt nicht der schöne Jack?
Exakt.
Krass, das sind so Dinge, die weiß ich noch, weil sie auf irgendwelchen Hörspielkassetten von Karussell standen.
Ja, die Kassette habe ich bei mir an der Grundschule an einem Flohmarkt gekauft. Ich glaube, für eine Mark.
Geil.
War ein guter
mega,
Deal.
Mega geil, lieb ich den Fakt sehr.
Ja, damals leider nicht 20 Mark für das große Kenner, für den großen Kenner X-Wing gehabt, der auch verkauft wurde.
Scheiße.
Ey, das ist auch wirklich, dem Ding traue ich immer noch hinterher. Manchmal, also kam vielleicht vor 3 Jahren das letzte Mal, träume ich von dem Moment, wie mir das Geld gefehlt hat, den mitzunehmen.
Ach du liebe Zeit, alter Luca, ist wirklich, das ist wirklich, das ist tragic.
Das ist echt tragic, oder?
Das gefällt mir gar nicht, Bruder.
Aber passt von der Stimmung auch irgendwie ein bisschen zur aktuellen Folge.
Mhm. Absolut.
Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das jetzt nicht, also A, nicht eine klassische Folge ist, B, nicht klassisch als erste Folge etabliert war. Und das fängt ja auch schon ganz anders an, weil wir haben diese typischen Opening Credits haben wir ja gar nicht.
Ja.
Wir haben ja nur ein bisschen Schnee und The Simpsons, ich weiß gar nicht, ob es Christmas Special, ja genau, bei Ihnen ist es Christmas Special, nicht Holiday Special. Und ich hab, Wikipedia hat's mir erklärt. Machen wir uns nichts vor, es war Wikipedia. Aber in der ersten Folge hatten die das noch nicht und das war noch gar nicht großartig geplant, diese krasse lange Opening-Sequenz und den Couch-Gag zu haben. Jetzt klingelt bei mir die Tür. Ich bin gleich wieder da.
Gut, dann rede ich doch einfach ganz kurz weiter, wenn der Lukas mal ganz kurz weg ist. Es ist ganz komisch gewesen bei der Folge, weil trotzdem da stand, man könnte das Intro skippen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil das ja einfach dann ein blöder technischer Fehler ist. Also es gibt auf jeden Fall nicht das Intro. Generell skippt man am besten nicht das Intro bei den Simpsons, weil das Simpsons-Intro wahrscheinlich meiner Meinung nach zu den besten Intros gehört, die skippt in seiner Gänze, auch wenn das super lang ist. Aber einfach, weil das so eigensinnig ist. Und ihr müsst auch immer mal drauf achten, wie wirr ist eigentlich die Simpsons-Musik? Also wie dieser Song.
Also wirklich, was ein Timing.
Was ein Timing. Hat alles geklappt?
Ja, hat alles geklappt. Ich habe jetzt hier einen Adventskalender erhalten.
Wow.
Ja.
Aber nicht den Star Wars Lego Adventskalender.
Das wäre geil. Nee, ich glaube nicht. Dafür ist das Paket auch zu klein. Ich glaube, es ist ein selbstgestalteter. Habe ich von Gene gekriegt. Habe jetzt nicht reingeguckt, weil ich war ja also wirklich gerade im, was ich euch unbedingt sagen wollte. Hey, der Postbote ist da.
Schön.
Hast du die Leute gut durch die letzten 3 Sekunden gebracht?
Ich habe die Leute durch die 3 Sekunden gebracht. Ich habe gesagt, das ist was verwunderlich ist bei dieser Folge, dass man das Intro trotzdem skippen kann, was natürlich ein technischer Fehler ist, den Disney Plus hier eingebaut hat. Und ich muss generell mal sagen, dass man das Simpsons-Intro gar nicht skippen sollte, weil ich immer wieder davon beeindruckt bin. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie krass der Song ist. Weil der Song ist einfach alles, nur nicht kommerziell eigentlich. Dieser Song hat ja so viel. Wer hat den nochmal gemacht? Das war doch hier von. Die hatten auch diesen Little Girl Song. Wie heißt der denn nochmal gerade? Heißt der nicht wie ein Gewürz? Mann, ey.
Danny Elfman.
Hat das gemacht. Danny Elfman.
Ja.
Der heißt nicht wie ein Gewürz. Er heißt wie ein Gewürz.
Das Danny Elfman. Ich hab gedacht, das wäre der falsch, weil du gesagt hast wie ein Gewürz. Hab ich gesagt, Elfman ist kein Gewürz.
Nee, das war komplett dumm. Danny Elfman war auch Teil von Bingo Bongo oder, ja doch, ich glaube Bingo Bongo hießen sie. Die hatten diesen, like little girls, they make me feel so good. Ja. Ganz weirder Song. Weiß auch nicht, was der so richtig sollte. Ist leider sehr catchy, ist meine 80er-Playlist drin, aber ich schäme mich immer ein bisschen, wenn der läuft. Danny Elfman ist großartiger Musiker, der viel gemacht hat in der Popkultur, in der musikalischen Popkultur für Filme und Serien und etc. und auch eigene Sachen hatte. Aber ich finde das Simpsons Intro, diese Musik, dieses das Simpsons Theme ist komplett Gaga.
Ja.
Das ist überhaupt nicht mit anderen Themes zu vergleichen. Das ist so aus der Reihe tanzen, wenn du dir mal die ganze ich bin kein Musikwissenschaftler, aber also nur als Laie, als jemand, der ein bisschen Rap-Musik in seinem Leben gemacht hat und Musik hauptsächlich konsumiert hat als Hörer und Fan. Ich finde, das ist so irre einfach. Also es ist mir gar nicht bewusst gewesen oft, wie viele Jahre, wie irre dieses Intro ist.
Mir ist es tatsächlich, glaube ich, wirklich, also ich habe es erst wirklich schätzen gelernt jetzt, als ich diesen krassen Rerun gemacht habe, weil ich habe auch da das Intro nicht geskippt, weil du dich auch nicht satt hörst an dem Jingle und weil ich es auch irgendwie immer wieder überragend finde, wie sie es schaffen mit so einer 30-Sekunden-Sequenz, ein komplettes Worldbuilding immer noch mal hinzulegen. Du etablierst immer noch mal so die wichtigsten Orte, du siehst alle wichtigen Personen, du hast Springfield vor dir ausgebreitet und dann kommt ein Couch-Gag. Ist einfach Megi. Also wirklich ein sehr gutes System.
genau, durch den Couch-Gag auch immer dieses im Kopf dranbleiben, weil es kann sich ja wieder was ändern.
Genau.
Und auch, es fängt ja mit einem Gag an, der sich immer ändert, nämlich der Tafel-Gag. Mhm. Und dann gehst du in den Couch-Gag und da hast du schon immer zwei Varianten, die sich immer wieder ändern. Und allein das macht das Intro ja schon spannend. Und das ist schon auch eine wahnsinnige Arbeit, ne? Das muss man dann auch mal anrechnen. Ich meine, die haben ab und zu mal dann auch Couch-Gags wiederholt, ne? Weil sie halt einfach so ein riesiges Repertoire hatten, dass es dann vielleicht nicht aufgefallen ist, dass sie den Zirkusparaden-Gag zweimal hatten oder dreimal. Aber im Großen und Ganzen haben sie ja nicht irgendwie angefangen, 10 Intros zu schreiben und die dann einfach 300 Folgen lang zu wiederholen, sondern die haben immer wieder und auch andere Künstler dazu geholt, so, ne? Es gibt ja das legendäre Intro von Banksy und so.
Ja.
Und ich finde es so krass, dass man da so eine unfassbare, also diese Mühe sich gemacht hat, das muss man schon mal appreciaten. Das finde ich schon richtig krass.
Und jetzt gehen wir Simpsons Theme Origins, weil ich unterschreibe das alles, aber das Theme wurde nur so lang, weil man sich damit Animationsarbeit sparen konnte. Weil die halt, also dadurch konntest du ja diesen Block zwischen Tafel und Couch-Gag konntest du immer wieder gleich setzen und den in der Länge drin halten und das war anscheinend eine gute Arbeitserleichterung, weil die ja am Anfang, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die ja in Korea animiert und das hat nicht immer so gut geklappt mit den Produktionszeiten und allem und daher mussten die so ein bisschen einsparen. Fand ich mega spannend. Also ich werde auf die koreanischen Animationsstudios nochmal zurückkommen, wenn wir dann gleich über die Öffnungsszene reden. Aber irgendwie krass, wenn du dir überlegst, was so bezeichnend ist. Also ich glaube, egal ob du die Simpsons magst oder nicht, kennst du das Main-Theme, weißt, es gibt diesen Couch-Gag. Vielleicht weißt du sogar noch, dass es den Tafel-Gag gibt. Und in der ersten Folge, die überall ausgestrahlt wurde, gibt's es einfach noch nicht.
Das ist witzig, ne?
Ja.
Einfach nur diesen Schriftzug hast. Irgendwie ein bisschen tragisch. Aber es hat mich jetzt nicht gestört heute beim Gucken, aber es ist schon irgendwie, ich hab's auch erst später realisiert. Ich dachte, kommt dann bestimmt nochmal. Und dann so, nee, kommt ja gar nicht. Warum sollten sie denn, das machen sie nicht. Sie fangen ja nicht mit der Folge an und gehen dann ins Intro und also nicht jetzt wie Mando oder sowas, wo das ja gang und gäbe ist. Oder Lost oder sowas, da war das ja irgendwie so, dich dann einfach erstmal Spannung aufbauen, Intro, weiter geht's.
Genau.
Hier nicht, nee. Das ist einfach dann, das einfach fehlt einfach.
Hier gehen sie und, ja dann auch direkt in die Story.
Genau, sie gehen direkt in die Story, sie gehen direkt in die Schule und man sieht so eine Weihnachtsveranstaltung, wo verschiedene Klassen halt was aufführen im Rahmen des Weihnachtsfestes beziehungsweise der Weihnachtsfeier von der Schule. Hätte man diese Folge 4 Jahre später gemacht, wäre schon draußen auf der Tafel ein Gag gewesen. Wenn Homer reingeht oder auch die anderen Aufführungen der anderen Schüler, da wären schon Gags gewesen. Aber hier gibt es überhaupt keine Gags. Also es ist relativ gaglos. Die Familie geht rein, drängelt sich durch. Er sagt dann nur noch so, hey Harvey, was machst du denn hier?
Ja, entschuldigt sich so ein bisschen für seine Tollpatschigkeit. Aber es ist halt so, also das ist halt basic human behavior. Das ist nicht Homer Simpson-Art des Gehens.
Ja, ganz genau.
Ist halt, und das ist das Krasse, der große Unterschied, er ist halt ein ganz normaler Typ. Und wie du schon sagst, sie haben ja dann dieses, also der erste große Punkt ist ja Weihnachtsmänner aus fremden Ländern, was davon inspiriert wurde, dass Matt musste das scheinbar auch als Grundschüler mal machen, weil er familiär aus Russland teilweise kommt. Und musste dann praktisch russisches Weihnachten vorstellen. Und das hat ihm so im Gedächtnis geblieben, dass er das direkt in die Folge integriert hat. Und da gibt's das war wo ich auf die Animationsfehler nochmal eingehen wollte. Weil dann ja irgendwann Lisa auftritt als Tawanga-Weihnachtsmann aus der Südsee, wo sie die Fackeln jongliert. Also allein, dass sie diese
Fackeln
jongliert.
Und dass sie auch dabei so ein Bikini trägt.
Ja, ja. Und vor allem, also das Ding ist halt, es sieht ja aus, als wäre sie untenrum nackt. Weil du hast nur die Striche von dem Bastrock, aber du hast keinen Bastrock drumherum. Du hast nur die Outlines. Und das ist halt einfach ein Animationsfehler gewesen. Die haben das nicht, also das haben sie nicht fertig gemacht. Die haben sie falsch eingefärbt.
Das kann ich ja nicht glauben.
Ist krass, oder?
Lukas, was hast du für eine Recherche hinter dir? Sag mal.
Max.
Werden wir zum Ende der ersten Staffel doch noch Profis?
Vielleicht.
Entschuldigung,
Profi? Wir haben gerade keinen Cut gemacht, obwohl ich zur Post musste. Ich glaube, Profis.
Stimmt, ja. Gut.
Professioneller, bestimmt. Wir sind ja auch ständig bemüht. Ey, ich hab das tatsächlich, das war alles wirklich sehr gut serviert. Ich glaube, Simpsonspedia war es teilweise. Ich habe 15 Minuten gebraucht und habe so viele coole Sachen erfahren, die ich jetzt halt schön mit euch teilen durfte.
Das ist echt, ja, das ist echt krass spannend. Dieses auch mit diesen koreanischen Zeichenstudios. Dass dann sowas fehlt, weil man einfach gesagt hat, wir haben es vergessen. Das finde ich schon sehr, sehr nuts, Alter. ist aber trotzdem irgendwie eine beeindruckende Szene und stellt Lisa auch viel zu extrovertiert dar. Ich meine, sie ist ja schon immer jemand, die nach vorne geht, aber dass sie jetzt auf einmal irgendwie so einen krassen Tanz kann, das passt halt null in ihre Figur rein trotzdem irgendwie.
Ja.
Weil sie eigentlich eher so, sie ist ja dann später immer so das schlaue, aber vielleicht auch ein bisschen unbeholfene Nerdmädchen, die jetzt nicht, sag ich mal, die nicht so gut im Sport ist und sowas. Und hier wird natürlich was, also hier bricht sie ja komplett so mit allem. Das finde ich total interessant. Das ist, also das, diese Szene, ja, habe ich gesehen, war so, die hatte ich auch so ein bisschen vergessen, war so, was ist jetzt eigentlich los? Was ist das denn?
Das hab ich habe das auch im ersten Moment, wo das alles passiert hat, habe ich mir gedacht, okay, so krass, wie die präsentiert wird, muss das eine wichtige Person für die Folge sein. Aber dass das Lisa ist, hätte ich halt safe nicht gedacht, bis zu dem Moment, wo sie die Maske abzieht.
Voll. Und was ja auch total interessant ist, dass zum Beispiel Ralph Wiggum, der spielt ja den weiß gar nicht welchen Gott, den Gott mit den Augen hinten.
Ja, genau.
Ist das der russische?
Nee, das der ist russische der Hotza Yosha aus Japan. Und das Ding ist, ich wollte eigentlich nachgoogeln, ob das irgendwie Sinn macht. Habe ich nicht, bin ich ehrlich, habe ich okay vergessen.
Aber es ist total interessant, weil er da ja als absolut kompetentes Kind dargestellt wird, der eigentlich was Cooles erzählt mit coolen Fakten und für die Leute irgendwie das ordentlich aufbereitet. Und das auch nicht der Ralph Wiggum ist, den wir später kennen, nee, sondern
den wir auch lieben gelernt haben.
Ja, ja, also der einfach sehr, 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 sehr eigentlich schon fast so ein bisschen Martin-mäßig wirkt in dem Moment.
Mhm.
Und ja, das ist so ganz weird mit dem, dass der da noch so schlau ist.
Ja. Und dann ist, also das ist halt das Ding, das war für mich nicht mal ein krasser Gag, einfach weil man so Bart verwöhnt ist, weil Bart ja dann im Chor falsch singt. Und ja, dann von Skinner so ganz comic-klassisch rausgezogen wird.
Was aber auch keine Konsequenzen für die Folge hat.
Nö, das ist einfach, ich glaube, das ist vielleicht auch gerade deshalb gut, dass das die erste Folge war, weil du schon mal mitkriegst, okay, das ist eigentlich eher ein Tu-nicht-gut. Auch wenn der in der Folge ja auch vom Charakter nochmal anders ist. Aber kommen wir dann drauf. Und da finde ich tatsächlich, was ich sehr sweet finde, ist, dass sie ankündigen, dass Klasse 5 jetzt einen Teil von Charles Dickens' A Christmas Carol spielen wollen. Weil das ja einfach, also das ist ja wirklich das Klischee jedes Weihnachtsspecials, ist was mit Dickens und Christmas Carol zu machen.
Ja.
Auch wenn ich ja sagen muss, ich gehöre zu den Personen, ich finde jede Fassung davon geil. Also gib mir ein Christmas Special. Das
ist eine der schönsten Weihnachtsgeschichten, weil sie auch immer ein bisschen gruselig ist. Und ich finde die klassische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, finde ich einfach, die hat eine, also die Muppets-Version davon oder auch die Mickey-Maus-Version oder auch so modernere Fassungen wie die Geister, die ich rief oder so, also moderne Interpretation, ist einfach immer toll.
Genau, ich habe eigentlich
immer toll.
Im Dezember, Weihnachtszeit rum, die Geister, die ich rief und meistens dann sogar eher noch den Animationsfilm. Ich glaube, da ist der doch sogar Scrooge noch nicht gesprochen von Jim Carrey. Den fand ich nämlich auch ganz auch süß.
Nachempfunden auch von Jim Carrey.
Genau.
Den habe ich noch nie gesehen.
Der ist echt nicht schlecht, also machst da nichts falsch mit.
Okay, guck ich mal an.
Und dann kommen wir ja in die nächste Szene, die ja auch so nochmal so ein bisschen Worldbuilding macht, weil Marge gerade Weihnachtskarten schreibt. Und da war ja auch, also ich habe mir das nur aufgeschrieben, das sind auch noch keine Gags, aber sie erzählt halt, dass sie die Katze haben, die Schneeball heißt und die ist jetzt aber gestorben, deshalb sind sie jetzt bei Schneeball der Zweiten. Und Grandpa wohnt noch bei ihnen im Haus und das ist manchmal schwierig. Und du merkst, ab dem Moment, eigentlich final, das ist eine Familie, die finanziell hart am Struggeln ist.
Mhm.
Und eben nicht, und auch da, Simpsonspedia Knowledge, eben nicht witzig am Struggeln. Das ist nicht so Full House, oh, uns fehlen $200, oh, jetzt gewinnen wir bei irgendeinem Wettbewerb und dann ist alles gut. Die haben wirklich Geldprobleme. Und das war, Groening war das wichtig, dass die Familie mit seriösen und nachvollziehbaren Problemen dasteht und nicht irgendwie so eine Comic-Familie ist, so eine überhöhte.
Mhm.
Was sich ja irgendwann, also, dass sie kein Geld haben, zieht sich ja durch. Also
was das ist halt irgendwann witzig.
Genau, es ist irgendwann witzig, es ist nicht mehr auf so einem belastenden Level wie in der Folge.
Ja. Das ist ganz komisch, weil ich habe das ja auch alles gesehen, ohne das Vorwissen, dass das später sich ändert.
Hm.
Sondern ich habe diese Sachen ja live gesehen im Fernsehen.
Ja.
Und mich hat das immer wahnsinnig runtergezogen. Mich hat das runtergezogen, wie keine andere Cartoon-Serie es jemals vorher getan hat, weil es einfach eine ganz tragische Geschichte ist. Mhm. Und auch Humor, zum Beispiel in dieser Szene, wenn er Marge so anfährt, eine unfassbar aggressive Figur ist, die auch nicht witzig aggressiv ist, sondern der mir fast schon als jemand, ne, der, um es jetzt mal irgendwie, ich muss jetzt nicht hier nochmal meine Story aufbereiten, aber als jemand, der groß geworden ist mit dem Stiefvater, dem also den es jetzt natürlich auch schon viele, 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 viele Jahre nicht mehr in dieser Familie gibt, aber der so in den essentiellen Jahren da war, dem auch manchmal die Hand ausgerutscht ist, muss ich ehrlich sagen, hatte ich unfassbare Angst vor Humor. Weil das einfach eine Person war, die extrem, extrem brutal wirkte als Familienvater. Wahnsinnig rabiat, wahnsinnig streng. Und halt dieses auch. Ganze in den ersten Folgen immer so dieses Würgen von Bart und sowas, was ja immer so ein bisschen das Meme geworden ist, beziehungsweise dann auch der so die kultige Silhouette, der Vater wirkt den Sohn, aber ich hatte da immer auch einen Heidenangst vor, muss ich ehrlich sagen. Und find's auch bis heute hat's irgendwas Unangenehmes, weil Humar, und das mag ich in dem Moment auch nicht, dass er so sofort so super krass aus der Haut
der fährt. Der ist halt krass jetzt, impulsiv.
Und ja, super impulsiv. Und ist auch der impulsivste Moment in der Folge. Mhm. Danach wird er relativ seicht und hat ja eigentlich sehr gute Motive. Ja. Was auch sehr ungewohnt für ihn ist, aber da kommen wir gleich drauf. Aber das wirst du in der ersten Staffel immer wieder haben. Mhm. Auch in der Folge mit der Familie, der ganz normale Familie und sowas. Dieser Humor, der irgendwie auf der einen Seite ganz gerne eine normale, coole Familie hätte und dafür sorgen will, dass es denen eigentlich allen gut geht, aber der auch gleichzeitig wahnsinnig aggressiv aufgrund seines Frustes ist. Das ist eine viel zu reale Figur eigentlich.
Weil ich finde den auch gruselig und ich glaube, das Ding ist gar nicht mal, also ich meine, klar, du hast jetzt nochmal irgendwie so diese eigene Biografie-Erfahrung damit drin, aber ich glaube, dieses Thema, ich sag mal, das, also weil Martin ja dann auch direkt so zurück, ich sag mal, so maßregelt, aber auch in so einem, da entsteht ja wie ein 10-Sekunden-Streit, wenn du so willst, dass sich sowas so konflikthaft entlädt, gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn es geldeng ist und so, dazu kann man halt schon relaten. Und die Situation, gerade wenn du als Kind dabei sitzt, ist halt eine sehr, sehr unangenehme. Ich finde das mega interessant, weil danach ja was etabliert wird, was ja sich irgendwie durchzieht und dann irgendwann so komödiantisch witzig wird. Und er erklärt sich ja in einem, ich find's vom Writing her wirklich scheiße. Ich bin nun mal ein großes Kind und Weihnachten bringt mich immer durcheinander. Und also, das würdest du halt heute nicht mehr machen, egal wo, so wirklich explizit eine Charakterbeschreibung für sich so rauszuballern. Homer Simpson, ich bin nun mal ein großes Kind. Aber es beschreibt's natürlich auch perfekt, was es ist.
Es ist halt auch eine Selbstreflexion, die ein Homer Simpson normalerweise nicht hat.
Genau.
Also nicht der Homer Simpson, den wir eigentlich die nach 28 Jahre danach kennengelernt haben. So, das ist also das ist ja noch eine ganz Ungewohnheit, der ist ja viel zu schlau und zu reflektiert teilweise in diesen Staffeln. So, wenn man das jetzt vergleicht mit dem. Und das ist auch so ein Moment, so eine Reflexion an den Tag zu legen, als er, das ist schon fast philosophisch, so wenn das aus seinem Mund zu hören. Auch wenn es so ein ganz simpler Satz ist, ne?
Ja, bin ich absolut bei dir. Und dann kommen sie ja auch zu den Weihnachtswünschen. Da finde ich, und das ist halt. Ich habe nicht die krassen Gags gespürt, aber ich krieg viel mehr Emotionen teilweise mit. Weil dann, wenn Lisa sich halt, also Lisas Wunschzettel besteht ja nur aus 14 Mal, sie hätte gerne einen Pony. Und Marge dann sagt, ich hab dir doch erklärt, ein Pony passt nicht auf den Schlitten. Was ich so eine schöne Mutterausrede finde, warum ein Geschenk nicht geht. Und das finde ich wiederum klassisch, dass Bart dann sagt, ja, aber ich hätte ja gerne Tätowierung. Ich weiß gar nicht, ob man das, ist vielleicht Humors einziger klassischer Humorsatz für mich. Also sagt, ja, aber das musst du von deinem eigenen Taschengeld bezahlen.
Ja, stimmt. Wenn du ein Tattoo willst, musst du das von deinem eigenen Taschengeld bezahlen. Das finde ich auch einen sehr schön, sehr, sehr schönen Satz.
Ich glaube, das war in der Folge der erste Lacher für mich.
Ja, ja, voll. Also diese Gags blitzen schon durch, ne? Die dann später, sage ich mal, der normale Tonus werden bei den Simpsons. Aber da ist es halt noch so, immer mal wieder taucht auch auf. Zwischenzeitlich gibt es dann aber auch ein bisschen das Absurde, wenn es dann um das Weihnachtsgeld geht, beziehungsweise Marge dann sagt, ich sag dir nicht, wo ich es versteckt habe, ich habe auch im Zimmer Geheimnisse, und Homer dann die Augen schließen muss und dann wie ein kleines Kind seine Äuglein verdeckt und sie dann einfach dieses riesige Jar, dieses Glas, einfach mit dem Dollarschein aus ihren Haaren holt und er sagt dann, mein Glas voller Kröten. das fand ich immer ganz süß, dass sie in ihren Haaren immer so Dinge versteckt hat. Das war in den ersten Staffeln auch manchmal, das taucht noch ein, zweimal auf, wenn ich mich nicht täusche.
Meine auch. Ich meine auch, dass das dann noch ein paar Mal auftaucht, Mehr habe ich gar nicht gesagt.
Das ist total sweet. Und ich glaube, dann gehen sie schon in die Mall, ne?
Ja, müsste. Wo sie sich ja dann so ein bisschen aufteilen und Bart ja dann in den Tattoo-Store rennt. Weil er ja, und das finde ich irgendwie, also damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich, das hat meine Erinnerung nicht mehr hergebracht, dass der ein Tattoo mit einem Herzen und drin steht Mother haben will.
Ja, weil er sagt, das ist cool.
Ja, und das wird sie bestimmt mögen.
Glück, das wird sie bestimmt mögen. Und der Dialog mit dem Tätowierer. Der Tätowierer im Übrigen, der habe ich mir heute gedacht, das ist eine Simpsons-Figur, die hätte ich mir, glaube ich, öfter gewünscht bei den Simpsons.
Ja.
Ich glaube, der hätte Potenzial gehabt, in eine gute Liga zu gehen. Aber irgendwie hat man den dann, wenn man andere Figuren halt ausgebaut hat, hat man den dann irgendwie nicht da mitgenommen. Der Tätowierer ist schon sehr, sehr gut, der dann nämlich sagt, so, wie alt bist du denn? Er sagt, 21, Sir. Und dann sagt er, okay, dann setze ich hin. Also diese sehr strenge Kontrolle eines Kindes, das sich tätowieren lassen will, das ist auch nochmal da rein eingearbeitet. Den mag ich sehr gern, den Gag, weil er einfach wahnsinnig stumpf ist. Wahnsinnig stumpf.
Mhm. Aber das und, ist. Ich habe mich in der Folge an super wenig erinnert, aber an den Gag habe ich mich erinnert. Das war so, der hat sich irgendwie bei mir eingebrannt, weil er auch so einfach ist.
Ja, ja, klar, der ist mega einfach. Parallel dazu sehen wir dann einen Schwenker ins Atomkraftwerk, wo Homer halt gerade am Arbeiten ist. Dann kommt eine Durchsage, die sagen, machen Sie bitte keine Pause, jetzt arbeiten Sie ganz normal weiter. Homer ist natürlich, das Erste, was er macht, ist Pause machen, dreht sich um, kontrolliert gerade wieder irgendwelche Anzeigen, teilweise gehen die nicht, er notiert sich das, alles scheißegal. Dann kommt eine Durchsage von Burnsy und er isst dabei halt Donuts und die anderen Angestellten kommen auch und essen auch Donuts und hören halt dieser Ansage zu.
Genau.
Und die sagt eigentlich im Grunde, Lukas, was sagt die?
Euer Boss und Freund Mr. Burns mit einer wichtigen Botschaft, was ich einfach nur gut finde. Und also Grundtenor ist, Leute, finanziell gab es ein paar Probleme, aber keine Sorge, wir haben es geschafft, ohne die Gehaltserhöhung fürs Management zu gefährden, durch das Jahr zu gehen. Dafür gibt es aber leider kein Weihnachtsgeld für euch.
Ja, ihr Unqualifizierten.
Genau.
Ihr Unqualifizierten kommt noch. Ja.
Und das ist ein
tragisch.
Ich sag mal, die Folge habe ich ja trotzdem, auch wenn ich das wahrscheinlich eine der Staffeln ist, die ich am wenigsten gesehen habe, lass sie mich 6-7 Mal gesehen haben. Ich glaube, heute war der, also nicht in der Vorbereitung war das erste Mal, dass ich diesen Gag verstanden habe mit, ohne die Gehaltserhöhung fürs Management zu gefährden.
Ging mir heute genauso, den habe ich auch überhört. Ich habe die bestimmt schon 20 Mal gesehen. Mhm. Aber ich habe die auch wahrscheinlich davon 18 Mal gesehen, da war ich unter 14. Na, das ist halt auch wieder eine Sache.
Da warst du bei der Kritik an solchen Vorstandsgremien noch nicht so groß drin. Das verstehe ich auch.
Absolut.
Ja, genau. Also es gibt kein Weihnachtsgeld. Und dann ist ja praktisch das Problem, dass Bart ja jetzt dieses Tattoo hat und Marge nicht so ultra positiv drauf reagiert. Also ich glaube, glücklicherweise ist ja irgendwie 2 Läden weiter direkt die Laserentfernungspraxis, wo Bart dann direkt draufgeschnallt wird. Und dann leider rauskommt, das wird ganz schön teuer, das Tattoo zu entfernen. Und ich find's ganz schön, weil das hat alles so einen James-Bond-Vibe. So von dem Laser also
diese
und
diese Entfernung ist einfach so komplett gaga.
Ja. Also,
der ist halt unter so einen riesigen Laser geschnallt. Der halt, genau wie du sagst, ich musste auch direkt an James Bond denken. Der ist halt, komplett, ist dieser Laser ist viel zu groß. Und er kriegt auch überhaupt keinen Schutz, also weder irgendwie eine Bleiweste noch irgendwie eine Brille, sondern sagt einfach so, beweg dich besser nicht, du willst doch nicht, dass der Laser dein Äuglein oder dein Bäuchlein verletzt. Okay.
Das ist echt.
Und das ist auch einfach dieses, also generell diese ganze, wie sie entdecken, das Bart, das Tattoo, sie stechen lässt, das hören sie dann, hören sie dann aus dem Tattoo-Laden. Das Tattoo ist aber schon relativ weit, auf dem Herz steht schon Moth, also Model. Mhm. Dann denke ich, oh Mann, okay. Und dann gehen sie halt einfach eine Tür weiter und da ist direkt schon diese Praxis für die Tattoo-Entfernung. Und dann passiert alles, was Lukas gerade gesagt hat. Und dann wird das Tattoo entfernt und das heißt, binnen Sekunden ist die Familie Weihnachtsgeld los.
Genau.
Weil Homer hat keins bekommen und Marge musste alles ausgeben aufgrund der Entfernung des Tattoos.
Ja.
Was man noch dazwischen vergessen kann, das gebe ich jetzt die Staffel wieder an Lukas in die Hand, weil das auch gleich nochmal wichtig wird. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz über die Figur des Flanders gesprochen. Und der hat eine ganz andere Rolle in dieser Folge auch, als man ihn später dann kennt.
Das ist richtig. Der kommt aber gleich dann erst, ne?
Ach, kommt der gleich?
Der kommt, glaube
ich. Ich dachte, die Hausleuchte kommt. Kam die nicht zwischen noch vor der Mall? Haben wir die nicht vergessen? Oh, kommt die Leuchte-Geschichte nicht noch vor der Mall?
Das kann sein.
Ist auch egal. Aber man kann das auch jetzt einbringen.
Ja.
Das macht überhaupt nichts.
Nee, die Leute kommen damit klar. Ja, das große Problem ist ja, dass also es gibt kein Weihnachtsgeld, das Gurkenglas ist aufgebraucht, aber Marge weiß ja nicht, dass es kein Weihnachtsgeld gibt. Also sie fragt ja dann Humi, gibt's denn, und das Wort habe ich nie vergessen, aber auch seitdem nie wieder gehört, die Weihnachtsgratifikation. Und die gibt's ja nicht und deshalb schlägt, ich glaube, Homer versucht sich, also ich weiß gar nicht, ob der sich rausreden kann oder ob das einfach so, sag mal, unter den Teppich gekehrt wird. Auf jeden Fall ist Homers Plan ja dann auch zu sagen, hey, ich besorge die Weihnachtsgeschenke, das kriege ich schon hin. Und landet ja dann beim Circus of Values, was ich einfach einen mega geilen Namen finde für gefühlt das, ich sag mal, den Vibe von einem 1-Euro-Shop. Wo dann Maggie ein Hundespielzeug bekommt und ich glaube, Marge bekommt Strumpfhosen. Und er ist so super. Und das Ding ist halt, das ist, ich glaube, 10 Jahre später könntest du den Moment genauso haben, nur Homer wäre super, wäre wahrscheinlich eigensinnig, hätte sich was für $40 rein und hätte dann so gescherzt und hätte da noch irgendwie was besorgt. So hat das eine mega getragene Stimmung, weil er irgendwie versucht, aus nichts ein Weihnachten zu zaubern.
Und oh, Papierblöcke, da wird sich Bart bestimmt riesig drüber freuen.
Genau. Und dann ja auch beim Rausgehen mit Flanders zusammenstößt, der gefühlt das Vierfache von irgendeinem anderen Laden an Geschenken hat. Und wie findest du Flanders in den Folgen?
Naja, wir haben in diesem Moment jetzt nicht erwähnt, dass die ja, das war ja vorhin der Staffel, den ich dir zu, den Staffelstab, den ich dir zuwerfen wollte, weil es gibt ja noch diese ganz kurze Sequenz mit der Hausleuchte draußen, weil Homer ist ja dieses Stromkabel raussucht.
Jetzt weiß ich, was du mit Hausleuchte meinst.
Ja, er macht doch die Lichterkette draußen die Weihnachts- an und seine Lichterkette.
Ja.
Und das ist ja so ein typischer, das hat man ja schon ganz oft in so, also das ist ja auch so ein bisschen eine schöne Bescherung und sowas drin, ne? So der Nachbar hat das bessere Licht und bla bla bla, so dieser typische amerikanische Klassenkampf um, wer hat die geilere Beleuchtung an Weihnachten. Und da ist ja Flanders auch schon, also der ist ja wahnsinnig großkotzig und ist überhaupt nicht der Flanders, den wir kennen, hat auch eine ganz andere Synchronstimme und auch wenn die so, also das Christentum schlägt da noch nicht so richtig an und er ist einfach nur ein Rich Boy. Also ja. Er ist einfach nur ein reicher, arroganter Vater. Das ist er auch in der großen, in der Familie, die ganz normal, in der ganz normalen Familienfolge, ist er ja auch so. Und erst später wird er so ein unsicherer Christ eigentlich und Miggidi Biggidi und so. Also das ist dann alles irgendwie später erst. Aber da ist es noch alles so super, schon erstens Snob. Flanders ist ein Snob, ist eine ganz andere Figur, ganz anders angelegt, als das, was er später wird. Der spätere ist natürlich viel interessanter und der hier ist einfach nur unangenehm und dann auch so, also er ist nicht frech zu Homer, ist immer auch so ein bisschen, ja, das ist doch schon ganz nett, das hier ist auch ganz cool, guck. Also er hat immer so diese Bescheidenheit, auf dem Papier bescheiden, aber er meint es natürlich nicht bescheiden, er sagt, das hier ist auch ganz nett und macht dann halt die mega Weihnachtsleuchte an mit dem riesigen Weihnachtsmann und so, ho, ho, ho und so und ist natürlich ein Protz und ein Angeber.
Aber ich finde, Snob passt als Begriff perfekt. Also, ja. Wie gesagt, mit dem Post-Staffel 3 Flanders nennen wir ihn jetzt einfach mal. Also mit unserem Christentum Flanders. Der irgendwie Nächstenliebe über alles stellt, aber halt schon auch ein bisschen krude Ansichten teilweise trägt. Mit dem hat man noch Mitleid manchmal. Und das passiert da halt überhaupt nicht. Also das ist ja keine Figur, mit der du Mitleid haben musst, weil es halt ein arroganter Fatzke ist. Ich bin gerade mega schockiert. Ich habe mir keine einzige Notiz zu diesem wirklich schönen Moment mit den Lichtern gemacht. Deshalb habe ich den auch, ich sag mal, ich habe den Stock gesehen, aber ich habe ihn nicht für den richtigen Stock gehalten. Hab leider was anderes aufgeworfen.
Aber es passiert ja dann nochmal, dass die aufeinandertreffen. Und das hast du ja gerade schon beschrieben. Die stoßen aneinander, die Kisten fallen runter und dann sagt er so, das Paket ist von uns und das auch von uns. Und dann sagt, guck mal, das ist alle von euch. Ja. Und ist natürlich einfach auch frustriert über die Situation, weil Flanders halt einfach der Reiche, der ihn, dann gehen da noch weg und der Kleine sagt noch irgendwie, also Mort sagt dann noch irgendwie zu Flanders, das wird das beste Weihnachten aller Zeiten, Dad. Und für Homer ist das natürlich einfach nur ein Schlag in die Fresse. Und
ich glaube, das fühlt sich auch so schwer an, weil das ja zum Beispiel jetzt ein Punkt ist, oft sind so Sachen, so Geldsorgen bei denen ja selbst verschuldet, weil er irgendeinen Quatsch kauft, weil er irgendwas vergisst, weil das Auto mal wieder irgendwie kaputt gemacht wird, aber in dem Moment kann er ja überhaupt nichts dafür und versucht trotzdem das Beste draus zu machen und kommt ja dann tief traurig bei Mo an, wenn ich jetzt nicht wieder eine große Szene vergessen habe.
Nee, genau, sie kommen dann direkt zu Mo. Wo das O im Übrigen ausgetauscht wurde gegen den Weihnachtskranz, was ich einfach nur fantastisch finde.
Da sind die Vibes aber auch komplett anders. Also, Mo ist fast schon nett, also immer noch weird, weil er kommt ja mit dem Satz, hat dir jemand Nadeln in die Zahnbürste gesteckt oder warum guckst du so? Aber er ist viel freundlicher als sonst. Die komplette Perspektive in der Szene ist weird. Und dann kommt Barney rein. Und was ist eigentlich mit Barney los?
Da verstehe ich gar nichts. Aber Barney sagt erstmal den legendären Satz, die nächste Runde geht auf mich und in Monsterverse sitzen nur er und Homer.
Ja.
Was ich schon mal einfach nur prinzipiell fantastisch, fantastisch witzig finde. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber ich musste irgendwie lachen.
Ja.
Und Barney hat einen Job. und arbeitet als Weihnachtsmann in der Mall. Mhm. Und sagt zu Homer so, ey, du kannst das auch machen. Ist total euphorisch, ganz laut und ist gar nicht so der, er ist zwar immer noch ein kaputter Typ, aber er ist irgendwie so, er ist voller Lebensfreude, ne? Mhm. So.
Ja, aber ich finde, es wirkt trotzdem, also der ist immer noch der starke Trinker, wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie so, als hätte der seinen Shit mehr zusammen als in späteren Staffeln.
Ja, voll.
Ich meine, der hat einen Job, hallo. Und was er auch hat, was ganz wichtig ist, er hat gelbe Haare.
Stimmt, er hat auch gelbe Haare.
Das hat er auch genau eine Folge lang, danach kriegt er ja seine braunen Haare, weil sie sich dann aus Kreativgründen dafür entschieden haben, dass nur die Simpsons gelbe Haare haben dürfen. Lukas voll wieder mit den Fakten.
Ich habe auch gar nicht mehr, die sehen ja alle noch ein bisschen anders aus. Also du hast es ja auch später, es gibt auch, glaube ich, Folgen, das ist Apo noch gelb. So,
also stimmt, der wechselt irgendwann die Farben.
Also wenn wir da nochmal später, im späteren Verlauf unseres wunderschönen Podcasts in irgendwelche alten Folgen reingehen, werden wir immer mal wieder Sachen feststellen, die, also der Zeichenstil ist eh anders. Mhm. Ne? Ich finde, also Skinner zum Beispiel ist schon so, wie auch in der Folge wirkt, in den paar Minuten, wo wir ihn erleben am Anfang, der ist schon relativ nah an der Figur, die ja später ist.
Finde ich auch.
Aber es ist total interessant zu sehen, und das macht die alten Staffeln irgendwie auf seine Art und Weise, auf so eine ganz eigene Art und Weise spannend, wie anders Figuren angelegt waren, wie halt Flanders, Ralph oder halt jetzt auch Barney. Mhm.
Weil so ja Barney die Geschichte auch total voranbringt, weil Homer natürlich jetzt, Homer wird ein Mall Center. Und geht da in diesen Kurs, ne?
Genau.
Der?
Beziehungsweise er geht erstmal zu diesem Typen und der sagt dann so, mögen Sie Kinder? Und sagt so, Kinder immer, auch wenn sie verrückt sind. Ah, ich liebe Kinder. Gut, Simpson, Sie haben den Job, aber jetzt gehen Sie erstmal noch ins Training. Und dann muss er in dieses Camp und dann sagt, ho, 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 ho. Sehr dumm.
Wo er dann auch, also, und das ist halt, wie gesagt, das können wäre alles irgendwie wesentlich schlimmer, aber das muss man jetzt gar nicht dazu sagen. Ich finde den Moment immer so schön, wo er dann sagt, von draußen vom Wilde komme ich her. Ich muss euch sagen, es ist Weihnachten toll. Wirklich, ey, also nicht mal das kriegt er hin. Und beim Rollenspiel hat mich dann natürlich alles gekickt. Als dieser Ende 40 Trainer sich auf seinen Schoß setzt, du bist gar nicht der Weihnachtsmann, Dicker. Und als Homer ihn dann verprügeln will, sagt er so, nein, Homer nicht.
Ja.
Das finde ich, also das finde ich sind auch, ja, sind gute Simpsons-Gags dabei. Wird dann auch inszenatorisch tatsächlich ganz klasse, da muss ich dran denken, weil du das jetzt schon ein paar Mal immer erwähnt hast, wenn wir über Folgen gesprochen haben. Wir haben nämlich einen Schilder-Gag. Und Schilder-Gags hatten wir auch in unserer ersten Staffel, ich bin schon ganz weit in der Zukunft, in unserer ersten Episode ja auch als Thema. Das ist schon ein Simpsons-Ding. Und wenn
was meinst du jetzt genau?
Wenn er versucht, diese Weihnachtsbäume zu holen, und dann fährt er ja immer an diesen Schildern vorbei und versucht, den Preis zu
drücken. Stimmt. Ja klar, das ist ein ganz klassisches Ding. Er kommt ja erstmal heim, wir haben ja noch Paddy und Selma, die auch noch introduced werden in der Folge.
Ja.
Die erstmal ganz schlimm zu ihm am Telefon sind.
Stimmt.
Die sind aber auch schon sehr ähnlich angelegt zu denen. Also auch, dass Paddy irgendwie da dran geht bei Marge, dann könntest du mir bitte Marge geben. Und wer ist denn da? Mhm. Gib mir bitte Marge. Und sie ist einfach so super schlimm asozial zu ihm. Gib dann hier deine Schwester. Dann nimmt Marge und sagt sie, ja, Homer freut sich auch, euch zu sehen. Und dann sagt sie so, ich glaube nicht, dass Homer sich freut. Warum muss sie, fängt an, so einen Vortrag darüber zu halten, warum sie sich von allen Männern ausgerechnet für ihn entschieden hat. Und das passiert, glaube ich, ein bisschen früher in der Folge. Später dann kommt er dann von diesem komischen Ding nach Hause und will dann sagen sie, ja, ich weiß nicht, ob Weihnachten ist. Die sind dann schon da und kritisieren ihn. Und dann muss er halt, sagt er so, ich wollte gerade losgehen, einen holen.
Ja, glaube so war es dann. Dann fährt er los, den zu holen. Und die sind ja noch dabei, wenn er ihn wieder mitbringt.
Weil's genau, er bringt ihn dann hinten, stellt ihn dann, also im Endeffekt sind es ja dann der Gag ist halt noch nicht, die Gags sind noch nicht so extrem. Mhm. Du hast erst da $75 für sehr, sehr krasse Bäume, $65 für immer noch sehr schöne Bäume, $45 für Bäume mit Fehlern. Die sehen dann halt schon alle total wirr aus und haben irgendwie, sind so wild gewachsen.
Ja.
Also einfach so missbildete Bäume. Und dann ist die letzte Option, dass er eigentlich mitten in den Wald fährt und einen Baum klaut. Den einfach mit du hörst ein Kettensägengeräusch, der Baum fällt um, dann hörst du, hey, was machen Sie da? Hunde rennen hinterher, aber es ist schon zu spät.
Er stellt dann geschossen, was ich auch ein starkes Statement finde.
Und man der nächste Szene ist der Baum dann schon in der Wohnung, hat ein Vogelhäuschen drin. Und dann, was macht denn Betty? Die stehen dann davor und sagen, was soll das? Dann so Christbaumschmuck. Der Baum riecht nach Schießpulver.
Ja.
Ja. Und hat dann trotzdem Baum geklaut für die Familie.
Genau.
Also er ist echt krass bemüht, ne? Das muss man ihm schon lassen. Er ist ganz, sein Herz ist absolut am rechten Fleck. Er ist nur einfach nicht, ist einfach kein, ja, er hat einfach nur wahnsinnige Probleme, damit irgendwie mit klarzukommen. Er
ist halt nicht erfolgreich und hat auch noch Pech. Also das sind irgendwie so die Charakter und halt ein impulsiver Typ, aber er ist halt wesentlich, wesentlich bemühter und irgendwie. Es gibt ja gleich dann noch diesen herzzerreißenden Moment, wo wir dann noch drüber reden müssen. Weil er hat ja dann irgendwann auch seinen Job als Weihnachtsmann.
Genau.
Und hat dann auch das, er siehst halt, wie er das erste Kind da auch dann auf dem Schoß hat, dass sich einen Robotoiden und ein Goop-Monster wünscht. Ich weiß nicht, was beides sein soll, aber ich fand ein Goop-Monster einfach gut.
Ja, das wird wahrscheinlich irgendwie ein Zitat sein an irgendwas, was damals ähnlich hieß. Müsste man im Englischen mal hören, was er da sagt. Ich kann mir vorstellen, dass er an irgendwelche 90er, 80er Jahre Spielzeuge halt angelehnt ist.
Das könnte schon sein. Okay, und der Goop-Monster springt da mir auch nichts raus. Da wird mir Job-Monster angeboten. Und noch bin ich mit meinen Jobs ganz glücklich. Das heißt, das versuchen wir auch gar nicht rauszufinden. Wir merken in dem Moment aber auch, wie verzweifelt Homer ja dann doch irgendwie ein bisschen ist, weil er ja dem Kind so ein bisschen auch den Donut noch abluchsen will, den er in der Hand hat und ihm ja auch so einen Vortrag hält von, hey, sei doch froh, deine Familie ist für dich da, du hast bestimmt einen Papa, der dich ganz doll lieb hat und hast du eigentlich noch Hunger?
Ja. Achso, sprich weiter, Lukas.
Ja, ich habe gerade so eine gedankliche Pause gemacht.
Das Problem, wenn wir nicht, wir sind da immer ein bisschen besser, wenn wir in einem Raum sitzen, dann gucken wir uns eher mal an und wissen so, da sind die Übergänge so ein bisschen fließender. Das ist natürlich über diese Skype-Geschichte immer so ein bisschen.
Das ist richtig, muss aber auch sagen.
Ein bisschen schwieriger.
Ich habe einfach komplett jedes Vertrauen in meine Notizen gerade verloren, weil ich halt wirklich zwei Szenen nicht notiert habe. Und habe jetzt die ganze Zeit Angst, ich sage jetzt was und dann ist das noch nicht passiert oder schon passiert oder. Ist ja auch wichtig, dass das alles in einer Reihenfolge kommt. Die Leute sind ja sonst heillos verwirrt. Ich hätte jetzt nämlich eigentlich gesagt, dass jetzt der Moment kommt, wo wir Bart, Milhouse und einen dritten generischen Springfield-Jungen sehen. Weiß gerade nicht mehr, welcher das ist. Und sie sich drüber unterhalten, so von wegen, ja, dass dieser Mall Center, den sie da sehen, der Homer ist, ja gar nicht der richtige ist. Und Bart fängt praktisch an, Milhouse zu daren. Ich wette, du traust dich nicht, sich auf seinen Schoß zu setzen. Milhouse geht eine Spur weiter und sagt, ich wette, du traust dich nicht, ihm den Bart abzuziehen. Dementsprechend geht Bart zum Bart und setzt sich da auf den Schoß und zieht Homer halt den Bart. Es ist ein Satz, der also in der Zuordnung schwierig wird. Bart zieht Homer den Bart ab und
Bart.
Der Junge heißt Bart. Und Homer hat da auch wieder so einen kurzen impulsiven Moment und dann verziehen sie sich halt in den Backstage-Bereich in die Elfenwerkstatt. Und dann kommt wirklich, finde ich, ein tief trauriger Moment in dieser Folge.
Total. Ich finde es auch ein echt tragischer Moment, wo halt Homer offenbart. Gott, dass er im Endeffekt kein Weihnachtsgeld bekommen hat und dass ihm das sehr, sehr wehtut.
Ja.
Und das ist ein schöner Moment, weil er irgendwie intim ist und weil auch Bart aber auch cool reagiert in dem Moment. Mhm. Also die beiden haben da wirklich irgendwie so einen intimen Vater-Sohn-Moment und der Kleine sagt so, ey, finde ich echt krass, dass du das machst und lobt ihn halt wirklich so für den väterlichen Einsatz und dann ab dem Zeitpunkt ist Homer zumindest mit dem Problem nicht mehr alleine, sondern Bart ist involviert und Bart hält auch zu ihm und man will das zusammen durchziehen und deswegen bleibt er auch da und dann holen sie auch zusammen den Check-up.
Mhm. Wo sie beide sich wirklich total freuen und motiviert sind und dann sind es $13,50, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm.
Weil dann wird noch das Training abgezogen und die Jahresmitgliedschaft und dieses und jenes und dann landest du halt von irgendwie $120, die sie sich erhofft haben, bei 13.
Ja.
Und ich finde selbst, also wenn du drüber nachdenkst, sind $120 ja auch in den 90ern jetzt kein krasses Gehalt gewesen.
Mhm.
Da hat er sich für wenig bucklig machen wollen und das hat noch nicht mal geklappt.
Mhm.
Aber es führt ja dann zum, also eben war wieder die Angst da, dass ich gerade was Falsches sage. Wir sehen ja parallel immer mal so einen kurzen Cut zur Simpsons-Familie, wo Patty Selma, Marge, Lisa und ich meine auch Grandpa dann vorm Fernseher sitzen und dieses komische Elfen-Weihnachts-Special da sich anschauen. Da ist aber noch nicht der große Moment, wo Lisa gefühlt 30 Sekunden spricht und mich intellektuell überfordert. Das kommt erst später.
Das ist so eine krasse Szene. Also die ist so eine Szene, da kapiere ich gar nichts mehr.
Ey, das ist echt Also, wir können auch jetzt, weil das ist gar nicht so wichtig, ob die jetzt später kommt oder nicht.
Ja, ja.
Paddy und Selma ziehen halt wieder über Homer her. Und Lisa haut da einen Satz raus, der intellektuell absolut zu Lisa passt, aber man hat irgendwann gelernt, dass vielleicht kleinere Dosen immer noch für den Durchschnittskonsumenten ein bisschen bekömmlicher sind. Mhm. Weil sie dann irgendwie anfängt von, er ist mein männliches Ideal und alle Männer, die ich treffe, werden sich an ihm messen. Gegen eure Verbalinjurien kann ich mich noch nicht wehren und so. Es ist unfassbar. Und es endet damit, dass Patty sagt, schau weiter deinen Trickfilm.
Ja, ja, ja. Das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ist aber trotzdem, also die Szene passt halt null da rein, ne? Finde ich. Die passt null in diesen Simpsons-Moment. Und
etabliert aber, finde ich, trotzdem ganz gut, wofür Lisa steht.
Wofür Lisa steht, obwohl ich finde, selbst in späteren Folgen sie so intellektuellen Monolog selten raushaut. Mhm. Also das ist ja wirklich, da ist ja so viel Tiefe drin, da ist ja auch Kritik drin. Also dass sie sagt, da, mein Vater, da, wie mein Vater jetzt zu mir ist und wie mein Vater, der Stellenwert, den mein Vater jetzt hat, das wird später mein Verhältnis zu allen Männern prägen und sonst irgendwas. Mhm. Da steckt ja auch eine gewisse, da steckt ja so viel Tiefe drin, die, wo ich auch dann ganz kurz so einfach am Nachdenken war, so stimmt. Dann habe ich überlegt, dann hab ich, also ich sah, da war dann so und war so, okay, wie krass hat eigentlich dann, wie weit hat deine Mutter dann deine, ich bin ja mit meiner Mutter groß geworden. Wie weit hat denn deine Mutter dann dein Frauenbild geprägt und sonst irgendwas? Mhm. Und war dann auf einmal selber so, ich stand auf dem Crosstrainer und war auf einmal so nachdenklich wegen dieser komischen Szene. Und da war ich so, boah, krass, ey, das ist wirklich, das ist ein ganz schön, das ist ganz schön freudmäßig, was da passiert, so. Also das ist ganz schön viel.
Eigentlich grad, ja die ganze Folge, wenn du dir das überlegst. Also ich meine, Lisas Kommentar, Bart, der sich ein Tattoo mit einem Herz und Mutter tätowieren lässt. Mhm. Also, ey, Freud is calling.
Freud is calling.
Das Madonna-Hurenkomplex. Naja.
Ich bin auf jeden Fall einfach, in der Szene habe ich wirklich, da sag ich so, wow, okay, die habe ich gar nicht mehr kommen sehen. Die hatte ich auch einfach vergessen, weil die mich wahrscheinlich einfach immer überfordert hat oder weil ich als kleiner Junge einfach überhört habe, weil die kann man nicht anders als überhören als Kind, so, ne?
Ich habe da auch, ich habe da gestern gesessen und war so, was denn jetzt?
was denn jetzt eigentlich los? Ja, ist krass, ist ein krasses Ding, aber ist irgendwie auch cool. Also ist irgendwie auch irgendwas sehr Spezielles und, naja. Also es ist immer der kurze Schnitt nochmal rüber zu denen, die halt da sitzen und denken, Homer kommt gleich nach Hause, riecht nach billigem Parfüm. Die Schwestern haben ihn schon wieder längst abgetan und eigentlich ist die Realität eine ganz andere. Homer versucht alles, um irgendwie seiner Familie noch ein einigermaßen beschauliches Weihnachtsfest am Heiligen Abend zu bescheren.
Genau, und der Last Resort ist ja dann wirklich die Hunderennbahn, wo er dann zusammen mit Barney wieder hingeht. Der Bart auch...
Geil, so $13!
Und der hat Barney hat Bart ja auch noch so auf den Schultern und das ist auch irgendwie so, ich finde, Barney wirkt in der Folge so sehr als Teil von so einem sozialen Gefüge, das hat mich voll verwirrt.
Ja, ja, voll, das stimmt.
Da kommt aber ein sehr guter Gag, den ich sehr Simpsons-artig finde, weil du ja dann den anderen Vater und Sohn siehst.
Ja, ja, ja.
Und können wir jetzt nicht die Geschenke austauschen? Nein, du kennst doch unsere Tradition, erst nach dem 8. Rennen.
Ja.
Das ist so geil. Auch ein bisschen traurig, aber auch witzig.
Auch traurig, ja, ist definitiv traurig. Und Bart glaubt ja die ganze Zeit immer noch ans Weihnachtswunder.
Ja.
Und der andere Hund?
Nummer 8, Sir Galahad. Ist der auf ist den, so, also der ursprünglich, der dann ersetzt wird durch Knecht Ruprecht.
Nee, wie heißt denn der, auf den sie eigentlich setzen sollen?
Ich glaube, die wollten ursprünglich auf Sir Galahad setzen, wenn ich
nicht falsch. Nee, die wollten noch auf den Nummer 6 setzen, auf den... Alle setzen auf die 6 und sie nehmen dann aber die 8, weil die 8 ausgetauscht wird. Sir Galahad wird ausgetauscht gegen Knecht Ruprecht. Hm. Aber eigentlich sagen alle auf den Wunderknaben oder sowas.
Sagt oh, stimmt, mal. Ja. Du hast absolut recht.
Ja, und da gehen sie ja dann eigentlich hin und dann Bart redet die ganze Zeit vom Weihnachtswunder und dann kommt halt irgendwann so dieses so ja, Sir Galahad wird ausgetauscht gegen Knecht Ruprecht. Er sagt, Homer, hör doch hin, das ist ein Weihnachtswunder, heißt Knecht Ruprecht und bla bla. Und Bart, der ja auch sozusagen immer die auf so eine gewisse Art und Weise ein bisschen die vierte Wand bricht und immer wieder sagt, in Fernsehserien ist es so und es gibt immer dieses Wunder und bla und wir müssen jetzt darauf setzen und dann setzen sie halt auf diesen gerade frisch ins Rennen geschickten Knecht Ruprecht, der natürlich verliert, der einfach wahnsinnig verliert, einfach der Schlechteste ist. Wie immer auf dem letzten Platz, Knecht Ruprecht, der mit der Quote von 1:99, hätten sie da normalerweise, wenn sie gewonnen hätten sie natürlich das große Geld gemacht, aber das machen sie nicht. und sie verlieren.
Aber hier mal vielleicht der Knossi-Tipp des Tages. Eine Quote von 99 zu 1 ist selten eine Quote, bei der du gewinnst.
Ja, das danke Knoss, Knossvoll.
Knossvoll, auch ein Name, den ich nie hören wollte, aber er hat gerade gepasst.
Luknos.
Das klingt wie ein Pokémon.
Ja, Luknos.
Nee, aber es ist, ich finde es auch wirklich schön, weil sie ja dann auch wenigstens noch stehen bleiben und warten wollen, bis Knecht Ruprecht irgendwann durchs Ziel kommt. Und es dauert, auch das fast ein bisschen zum Start, es dauert ein bisschen zu lang.
Ja. Und dann sind sie eigentlich draußen auf dem Parkplatz und suchen noch verzweifelten Gewinnerschein, was natürlich total verzweifelt ist. Und das ist einfach so ein trauriges Bild, wie der Vater und Sohn auf dem völlig leergefegten Parkplatz, wo kein Auto mehr steht, irgendwie alte Zettel abgrasen und gucken, ob vielleicht noch irgendwo ein Gewinn ist. Und während sie das so tun, macht es einen Schlag und man hört was.
Genau, weil der Besitzer von Knecht Ruprecht mit der sportlichen Leistung seines Hundes natürlich überhaupt nicht zufrieden ist und den halt hochkant rauswirft und du weißt nicht, was mit diesem Hund anstellen will. Und Knecht Ruprecht läuft los, er läuft wahrscheinlich schneller, als er in der ganzen Folge je gelaufen ist, und landet in den Armen von Homer J. Simpson.
Genau.
Und es kommt, finde ich, zu einem wirklich schönen Moment, weil Homer will ihn im ersten Satz nicht. Also nein, das ist ein Versager, ein ganz armes Schwein. Er ist ein Simpson.
Ja, das ist richtig, richtig schön. Das ist ein kleiner Gänsehautmoment in der Folge. Und das ist eine Origin-Story eigentlich, weil Knecht Ruprecht tatsächlich, ich meine, viele Sachen, die bei den Simpsons passieren, halten sich auf lange Sicht, aber Knecht Ruprecht ist ja bis heute eine Figur, die bei den Simpsons vorhanden ist.
Ich meine, ich, also
ich weiß gar nicht, ob der irgendwann später mal gestorben ist oder so, aber zumindest hält er sich über Jahrzehnte bei den Simpsons als Figur.
Weil da wollte ich dich gerade fragen, weil ich hätte jetzt fast gesagt, Knecht Ruprecht ist auch immer noch Knecht Ruprecht und nicht Knecht Ruprecht 2.
Also ich meine, das ist nur bei Snowball so.
Ja, da gibt es ja
in der Folge auch.
Da gibt es ja dann irgendwann auch eine Folge, da verliert sie ja irgendwie 5 Snowballs in einer Folge. Das wird ja irgendwann, also, da gehen die ja durch die Namen wie sonst was.
Aber ich glaube, Knecht Ruprecht immer noch das Original, oder? Du weißt es besser als ich, du hast mehr Folgen gesehen.
Das ist auch schön. Ich wollte jetzt gerade vorschlagen, du erklärst vielleicht einfach kurz, wie sie dann zu Hause ankommen und in der Zeit finde ich das raus für uns.
Ach so, okay. Naja, im Endeffekt ist die Folge dann auch schon quasi vorbei. Sie gehen dann nach Hause und quasi ist dann das Weihnachtsgeschenk und womit dann auch die Familie beseelt ist, halt das Mitbringsel dieser Hund. So. Und das ist dann das, worauf sich alle irgendwie einigen können. Selbst Patty und Selma, die sind dann zwar immer noch so ein bisschen so, aber das ist dann auch alles nicht mehr so wichtig, denn wichtig ist irgendwie, dass die Kernfamilie Simpson, also bestehend aus Marge, Homer, Maggie, Lisa und Bart, dass die halt durch diesen Hund zusammenfinden und dass Homer es irgendwie durch seinen Einsatz und seine Liebe und durch seine Hingabe trotz in dieser verzweifelten Zeit es geschafft hat, irgendwie der Familie Simpson was Gutes zu tun und Knecht Ruprecht sozusagen in dieser Familie etabliert. Und das ist wirklich ein wichtiger Moment, weil, wie gesagt, das eine Figur ist, die über viele, viele, viele Jahre dabei sein soll. Und damit wirklich auch dann Kanon geworden ist bei den Simpsons. Und das ist irgendwie ganz schön. Und das Ganze klingt dann noch aus mit einem gemeinsamen Weihnachtslied, was man da noch singt.
Ja.
Und was auch noch in der Folge im Übrigen auch anders ist, der taucht zwar auf und er ist auch da, Grandpa. Über den erfährt man nicht so viel, dass man jetzt irgendwas darüber sagen könnte, ist der anders oder nicht. Wirkt relativ ähnlich zu dem. Aber der wohnt noch bei denen, so King of Queens mäßig. Das sagt nämlich Homer, sagt Marge in dem Brief, wo sie sagt, Grandpa lebt immer noch bei uns. Dann bin ich so, krass, Grandpa hat mal bei den Simpsons gelebt, das ist ja irre. Also das ist auch sowas, so ein Fakt, das nur so in so einer Side-Note fällt.
War für mich leider auch ein Reveal, muss ich sagen.
Ne, war so, ach krass, okay, wow, ja. Arthur Spooner oder was. Finde ich sehr, sehr witzig. Der ist dann auch noch dabei bei dem Weihnachtssong. Ja. Und dann ist das Ding rum. Und ja, hast du was rausgefunden?
Ja, ist scheinbar echt immer noch derselbe.
Okay, gut, dann können wir da einen Haken dran machen. Wenn du jetzt so drauf guckst, so, also wir haben ja schon viel jetzt auch so geurteilt, beziehungsweise reviewed über die Folge und so, und die fühlt sich ja ganz anders an, aber was löst die Folge so bei dir aus? Also wie geht's dir so emotional mit der und wie findest du die eigentlich dann am Ende des Tages so, wenn du das alles so für dich betrachtest? In dem, man kann es ja nicht outstanding betrachten und sagen so, ja, man kann alles ausschalten, das ist so, sondern man wird immer ja auch die neuen Folgen oder die Folgen, die danach folgten, dritte, vierte, fünfte, die ganzen Staffeln danach, wird man ja immer mit in die Wertung reinnehmen, weil man weiß, wo es dann gelandet ist.
Ja.
Aber was macht das jetzt, wie findest du das jetzt so?
Ich muss sagen, ich habe ja schon das generelle Problem, dass ich diesen frühen Zeichenstil nicht so gerne mag. Also irgendwie fand ich den auch immer so ein bisschen unangenehm, wobei ich jetzt mittlerweile am Überlegen bin, ob ich es vielleicht auch einfach nur unangenehm finde, weil die Stories auch ein bisschen unangenehmer sind.
Ja.
Ich habe mich danach und auch jetzt so beim ich habe mich nicht so krass unterhalten gefühlt wie bei einer klassischen Simpsons-Folge, aber ich habe halt irgendwie mehr Emotionen gehabt. Also die Bandbreite war größer. Weil es halt irgendwie dann doch viele traurige Momente gibt, herzerwärmende Momente, dann wird's mal leicht. Und so eine gute Simpsons-Folge hat das zwar auch alles, aber ich finde, da ist das Lustige doch immer relativ vorherrschend. Mhm. Und ich finde, das ist grundlegend anders. Das ist halt auch nichts, wo ich sage, da würde ich einen krassen Rewatch machen. Ich finde, es ist aber trotzdem unglaublich schön, sich das so mal anzugucken. Also gerade jetzt auch unter dem Gesichtspunkt des Podcasts, nochmal da wirklich tief drauf zu gucken, aber auch einfach ein bisschen zu schauen, wo kommt denn diese Serie, die jetzt über 30 Staffeln läuft, Staffel 31 jetzt ja bei Disney Plus, wo kommt die her, wo sind die Wurzeln, womit haben die angefangen? Und das finde ich halt mega interessant und schön anzusehen.
Und gehe ich komplett mit.
Weil das... Ey, das ist halt keine Folge, die ich mir jetzt, also obwohl es eine Weihnachtsfolge ist, die würde ich zum Beispiel jetzt nicht jedes Jahr an Weihnachten gucken, weil sie mir dafür einfach teilweise zu schwermütig ist. Aber es ist tatsächlich eine gute Familienserie, die das Thema Weihnachten beinhaltet.
Ja, ist es, aber ich finde auch, also ich glaube, vielleicht ist dann nochmal für viele Leute auch einfach die, weil viele Leute genau dieses Problem dieses Jahr haben, ne, dass einfach Weihnachtsgelder und sonst irgendwas wegbrechen, weil halt einfach Corona so sehr gewütet hat und wir einfach dieses Jahr in einem wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Jahr feststecken. Und das kriegt gerade ja nochmal eine andere Schwere noch dazu. Also natürlich für jeden, der irgendwie mit Arbeitsproblemen oder Problemen am Arbeitsplatz konfrontiert ist, ist es eh schon mal schwierig. Aber jetzt gerade ist das ja noch irgendwie ein akuteres Ding. Und ich finde, die hat eine ganz komische Schwere. Und dieses zerbrochene, das hat ja schon fast sowas so Sozialsiedlungsmäßiges, was da passiert. Das ist ja alles ganz, 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 ganz düster angelegt. Und eine ganz traurige, tragische Familie, die irgendwie Herz hat, aber die irgendwie nicht so richtig den Sprung schafft. Und auch dieser Schlusssatz, wenn sie da Knecht Ruprecht kriegen, das ist ja so ein bisschen das, was den Sack dann zumacht. Und auch nochmal eigentlich so das letzte Urteil über die Simpsons spricht, mit dem sie sich selber eigentlich da hinten in diese Stufe stecken. Das ist schon hart, finde ich. Also ich finde den ganzen Umgang mit der Familie schon hart. Und das, macht viel mit mir. Mhm. Das war schon immer eine Folge, die mich runtergezogen hat, die nicht die klassischen Weihnachtsfeelings hat, aber selbst die Bonestorm-Folge, die ja auch düster ist, weil halt in diesem Diebstahl und sowas, weil da kommen wir dann in 2 Wochen drauf. Aber ich finde, da ist das alles nochmal, weil die Familie anders funktioniert, weil es alles viel realer ist, weil es alles viel fieser ist. Ist total krass, dass die Simpsons mal so einen Vibe hatten. So einen richtig ernsten, realen, tragischen Vibe. Und das ist sehr, sehr interessant, aber auch gleichzeitig anstrengend.
Unterschreibe ich so komplett. Ich glaube, das ist halt auch interessant, weil es war ja auch so ein bisschen angelegt als Gegenentwurf zu der Mainstream-Fernsehfamilie, die du in der Zeit so siehst.
Ja.
Und jetzt bin ich halt leider popkulturell nicht so krass drin, dass ich jetzt, weißt du, so pinpointmäßig sagen kann, das lief sonst schon. Aber so diese ganzen Familien-Sitcoms aus den späten 80ern, frühen 90ern. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie so gedacht, so, das ist der ehrliche Gegenentwurf zu Full House. Weil irgendwie ist es ähnlich von der Gagdichte, eher, ich sag mal, nicht so krasse Gags und eher so ein bisschen zahme Geschichten fast schon. Nur halt wesentlich schwerer, weil am Ende nicht dieser heile Welt, wir umarmen uns alle im Moment kommt. Also der kommt schon, aber der ist wesentlich schwerer verdient als jetzt zum Beispiel in Full House. Als ich will die ganze Zeit die Cosby Show sagen, aber Cosby Show hat ja aus ganz anderen Gründen schon ein ganz anderes, einen ganz anderen Beigeschmack. Daher ist die für mich eigentlich so komplett raus.
Ja, voll, das ist halt, also Cosby Show kannst du nicht mehr vergleichen. Nee. Aber ja, es ist halt in dieser ganzen heile Welt und da zählt natürlich auch Bill Cosby zu dem Zeitpunkt auch dazu oder auch Alf oder sowas, ne? Serien, die halt damals einfach anders funktioniert haben, sind die Simpsons halt einfach schon fast ein düsterer Fleck zu dem Zeitpunkt.
Ja.
So, und es ist total interessant, weil die Simpsons damals erstmal, die Simpsons haben erstmal dieses, sind tragisch eingestiegen, dann wurden sie so extrem gut im Writing, dann wurde das alles irgendwie so, dann wurden sie so Comedy-Ikonen. Und dann waren sie irgendwann den Leuten ja so, aufgrund von South Park, Rick and Morty und Co., irgendwie den Leuten irgendwann zu lieb. Und das ist ja ganz interessant, weil du dann sagst, so, also es gab so diese Jahre, gerade Mitte der 2000er, wo die Simpsons allen gefühlt allen super egal waren, ein paar Jahre nach dem Film. Und dann sagst du, okay, krass, das ist den Leuten einfach zu nett gewesen. Was sind das jetzt eigentlich? Und das, interessant, wo es herkommt.
Ja, auf jeden Fall. Weil sie ja auch scheinbar, Hot Take der Episode, damit mit diesem Turn auf dieses mehr Komödiantische, ja dann eine Bewegung losgestoßen haben, die sie irgendwann überholt hat. ich finde das einfach super schön, irgendwie so auf die Anfänge zurückzugehen. Ich kann mir das auch vorstellen, so ich sag mal, in jeder unserer Staffeln mir so eine ältere Folge rauszugraben.
Ja, ich brauche das jetzt nicht dreimal in der Staffel, aber wir können das immer gerne machen. Also, tja, cool.
Sind wir uns doch einig.
Dann sind wir uns doch einig. Dann habe ich an dieser Stelle nichts mehr zu sagen.
Nee, ich auch nicht. Ich bin soweit durch. Und ja, würde dann fast sagen, es war mir ein großes Fest.
Ja, ein großes kleines Weihnachtsfest.
Ja.
Und mit Weihnachten geht's dann, wie gesagt, das nächste Mal noch weiter. Mit der letzten Folge vorerst von der ersten Staffel, die Sendung mit den gelben Leuten. Da reden wir nämlich über die Bonestorm-Folge.
Genau.
Hast du die zufällig schon griffbereit, um den Leuten zu sagen, was das für eine Folge ist? Oder müssen sie selber
googeln? In den Notizen ganze Szenen vergessen. Hier seit langem den Tab schon auf. Wir befinden uns in Season 7, Episode 11. Der englische Titel ist March Be Not Proud. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche ist, aber den braucht ihr ja in dem Fall nicht.
Okay. Staffel 7, Folge 11.
Genau. Und da freue ich mich einfach nur sehr drauf.
Das große gelbe Leute-Finale. Leute. Oh, das war mir wieder ein Fest.
Mir auch. Und dann hören wir uns in 2 Wochen zum letzten Mal.
Dann hören wir uns in 2 Wochen zum letzten Mal. Wir wünschen euch erstmal jetzt eine gute Zeit. Eine gute Adventszeit, trotz vieler Einbußungen. Hoffen wir trotzdem, habt ein bisschen eine gute Zeit. Und bleibt besinnlich, ihr kleinen Geilen. In dem Sinne, tschüss von mir und tschüss von Lugi.
Ciao. Thank you.